Ich freue mich, dass ihr dabei seid beim Podcast «Gesprächskultur». Hier könnt ihr Gespräche beiwohnen mit Menschen, die in unserer Gesellschaft als glaubwürdig gelten, die unabhängig sind, die eine Haltung vertreten und zu der Meinungsbildung beitragen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Karin Landolt, ich bin Journalistin und Moderatorin und mein Grundverständnis vom Journalismus war es schon immer, zur Meinungsbildung beizutragen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute befassen wir uns mit dem Thema Medienzukunft und über das reden wir mit dem Simon Jacobi. Er ist Gründer, Chefredakteur und Mitinhaber vom Online-Stadtmagazin Zürich.ch. Er ist Mitgründer vom Verband Medien mit Zukunft, dort Co-Präsident. Er ist eng verbunden auch mit anderen Online-Lokalmedien wie Bajour in Basel oder der Hauptstadt in Bern, neuerdings auch in Winterthur mit Vinti.ch. Und er ist 2024 zum Lokaljournalist des Jahres ausgezeichnet worden. Mittlerweile ist er selber in einer Fachjury vom Zürcher Journalistenpreis. Herzlich willkommen, Simon Jacobi.
Danke vielmals für die Einladung.
Du hast ja einen steinigen Weg hinter dir. Man könnte sagen, so vom belächelten Lokaljournalist. Ich habe mal irgendwo gelesen, du hättest eine Selbsthilfegruppe für angehende Journalistinnen und Journalisten gegründet, zum respektierten Medienunternehmer mit etwa 16 Angestellten, 3 Praktikantinnen und Praktikanten. Also du bildest heute selber Journalistinnen und Journalisten aus. Du hast einmal das Studium angefangen, Publizistik und Politikwissenschaften. Hast du dann die Medienarbeit, also beziehungsweise Publizistik entdeckt, nicht Politik? Warum hat es dich in Publizistik verschlagen und nicht in Politik? Man kann ja in beiden Gebieten sehr viel bewegen.
Ja, genau. Also zuerst mal den Begriff Selbsthilfegruppe für angehende Journalisten und Journalistinnen, den benutze ich amig. Also wenn ich erzähle, was so Gründungsgeschichte oder ein Gründungsmoment ist, weil wir sind damals wirklich sehr ein unerfahrener Haufen gsi an jungen Leuten. Ich mit 3 Monaten Praktikum bei Watson, der erfahrenste im Team. Also wir sind wirklich so, ohne irgendetwas zu wissen.
Einfach so reingeschlittert.
Genau, ohne dass jemand auf uns gewartet hat, sind wir da reingeschlittert und dann etwas ausprobiert. Und innerlich bin ich immer noch manchmal so an dem Punkt so vom kleinen Jungen, der niemand darauf gewartet hat, der niemand kennt und sich so muss beweisen muss. Und das merke ich dann manchmal, dass das Innenbild und das Aussenbild nicht mehr so übereinstimmt, genau was du alles vorher aufgezählt hast, mit Aufgaben und Funktionen. Inzwischen bin ich nicht mehr Co-Präsident vom Verband Medien mit Zukunft, sondern Vizepräsident, wie ein Haufen andere auch. Also wir haben ganz viele Vizepräsidenten und Präsidentinnen im Verband. Dafür bin ich auch noch in der EMEC, in der Eidgenössischen Medienkommission. Das war auch so eine mega Ehre, als ich für das angefragt
habe. Also inzwischen eine richtige Fachinstanz,
kann genau, man sagen. Genau, und mein Innenbild klafft dort manchmal noch so ein bisschen auseinander. Also ich muss mir das immer wieder so ein bisschen vergegenwärtigen, dass ich tatsächlich so etwas gebracht habe. und deine Frage wegen der Politik. Also ich bin auch früher in der Politik gewesen, noch während dem Studium, so mit Anfang 20, bin ich in Adliswil im Lokalparlament gewesen.
Und welche Partei?
SP. Und dort auch Parteipräsident und genau, sehr aktiv. Und dort habe ich gemerkt, dass eigentlich so unser politisches System, ich finde es zwar mega spannend, es hat sich auch gut kombiniert mit dem Studium von der Politikwissenschaft. Also ich hatte jetzt das Theoretische und das Praktische dann gerade können anwenden, so im Gemeinderat. Und habe auch gemerkt, dass für jemanden, wo so eher ungeduldig ist und gerne, dass es vorwärts geht und etwas passiert, so ist eigentlich Politik der falsche Ort. Es geht so langsam alles, von der Idee bis zu einem Vorstoß, bis der überwiesen ist und dann nochmal bis er umgesetzt wird. Also es geht Jahre.
Bist du ein ungeduldiger Mensch?
Ich bin sehr ein ungeduldiger Mensch, ja. Also ich habe gerne, wenn es vorwärts geht und wenn ich eine Idee habe oder jemand eine Idee hat, ist es cool, wenn es sofort angepackt werden kann. Und wenn es nicht funktioniert, kann man es auch wieder einstellen. So.
Aber man hört in dir immer noch so den Start-Upper, eben inzwischen gestandene Medienunternehmer und gleichzeitig, aber du hast es vorher selber gesagt, so dass der junge, unerschrockene, der noch selber manchmal sich daran erinnern muss, dass er gar nicht mehr so unerfahren ist. Wie kannst du bewahren, dass du die innere Kraft oder das Ungestüm nicht verlierst und nicht zur grauen Eminenz wirst in der Medienlandschaft?
Ich glaube, ich muss eher aufpassen, dass es nicht zu fest von dem Also, dass es nicht zu fest ungestüm ist, sondern also eigentlich inzwischen sind wir ein KMU eben mit etwa 20 Angestellten auf 13 Vollzeitstellen verteilt. Also wir sind zu einem KMU gewachsen, wir sind eigentlich kein Start-up mehr mit 11 so. Aber es fühlt sich noch so an, ja,
du,
wir sind mega in
Bewegung. Du wirst ja so wahrgenommen, habe ich das Gefühl.
Irgendwie, noch, ja, das ist noch
lustig. Weil du dich
lustig.
So fühlst.
Ja, ja. Ja. Aber es bin nicht nur ich so bei uns, in der Geschäftsleitung bei Zürich, der Eli oder auch Nina. Also wir haben schon so sehr ein... sind immer uns ein bisschen am Erneuern. Und ich glaube, es ist, also in dem Moment, wo wir aufhören, uns weiterentwickeln und zu bewegen, ist es eigentlich vorbei. Also es wäre so der Anfang vom Ende. Mhm. Und gleichzeitig muss man aber auch die Geschwindigkeit ein bisschen dosieren. Also man kann nicht eben mit 20 Leuten ständig alles neu machen und ändern. Also das überfordert die Leute, das verändert. Also man muss dem Team und der Teamkultur und der Unternehmenskultur Zeit geben, sich an neue Sachen anzupassen. Und das ist immer so eine Dosierungsfrage. Eben, und ich bin ungeduldig, ich kann gerne, wenn es schnell vorwärts geht. Und dort müssen wir, ja, ist manchmal schwierig, um ein bisschen zu bremsen. Mhm. Darum, ich glaube nicht, dass die Gefahr ist, dass man stehen bleibt und etwas Neues, also nichts mehr Neues kommt und mit grauer Eminenz werden, sondern eher im Gegenteil.
Okay. Ja, man spürt auch so ein bisschen eine jüngere Führungskultur jetzt im Vergleich zu vielleicht älteren, mitunter patriarchaleren Strukturen. Ich denke, Zürich.ch ist das wahrscheinlich nicht, obwohl Geschäftsleitung bzw. die Führungs-, die prägenden Figuren immer noch auch männlich sind. Ich wollte aber jetzt eigentlich gar nicht auf das Thema aus. Reden wir von einem altgedienten CEO von der Ringier, Marc Walder, habe ich letztens gelesen in der NZZ am Sonntag, wie er sagt, eben, ihr wollt wachsen, ihr wollt weitergehen, aber er sagt, Lokalmedien, die verschwinden und es werden wahrscheinlich eh nur noch 3 grosse Medienmarken in der Landschaft überleben, und zwar Blick, 20 Minuten und NZZ. Erschreckt dich das? Ich nehme an, du bist nicht ganz einig mit ihm.
Also erschrecken tut es mich nicht unbedingt. Ich bin nicht überall einverstanden. Dort, wo ich einverstanden bin, dass die Medienbranche in einer grossen Krise steht, in einer Finanzierungskrise, das muss man auch sagen, nicht in einer Journalismuskrise. Also wir haben super Journalisten und Journalistinnen in der Schweiz, die super Arbeit leisten. Also wir haben eine Finanzierungskrise, weil alte Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren, Werbegelder abfließen und so weiter. Also bei dieser Analyse, dass es der Medienbranche schlecht geht, bin ich einverstanden mit dem Marc Walder. Das ist aber auch nichts Neues. Also das ist seit ich mag denken.
Aber die Radikalität, dass Lokalmedien verschwinden.
Genau, dort bin ich nicht einverstanden. Also ich glaube, dort hat er sich ein bisschen verschätzt. Dort ist er vielleicht nicht so gut informiert oder hat die Analyse nicht fertig gemacht. Ich weiß es nicht.
An was hängst du das auf?
Am Erfolg von Zürich? Weil es einfach falsch ist. Ja, genau. Also ich meine, also nicht nur an unserem Erfolg. Es gibt verschiedene. Auch CH Media hat es geschafft, den Niedergang bei den lokalen und regionalen Medien zu stoppen. Die haben sich dort stabilisieren können. Zumindest ist das, was man hört im Moment bei den aktuellen Zahlen von ihnen. Und dann gibt es verschiedene positive Beispiele, eben Baschur in Basel, die Hauptstadt in Bern, Wind in Winterthur, wir in Zürich, was gut funktioniert. Also bei uns kenne ich es natürlich jetzt am besten aus Zürcher Sicht. Da sind wir mega am Aufbauen, immer noch. Also wir sind ständig am Wachsen, was
also Einnahmen und Teamgröße betrifft. Kann man auch sagen, er übersieht, dass es nicht nur grosse Medienkonzerne gibt, die im Lokaljournalismus versagt haben, wie zum Beispiel Tamedia mit Winterthur, kann man sagen, ganz massiv versagt. Er überseht, dass es da viele kleine Pflänzchen gibt, die durchaus erfolgreich sind.
Ja, einerseits das, aber eben die CA Media Regionalzeitungen, die sind nicht unbedingt klein und die haben sich stabilisiert. Also Ringier hat ja keine Lokalmedien, darum vielleicht ist das einfach nicht unbedingt sein Hauptfokus oder seine Expertise dort.
Und er erwähnt CH Media nicht einmal in seiner Analyse.
Genau, ja. Das ist schon noch spannend. Aber ich glaube auch, was man muss sagen, oder was mein Take zu den lokalen, regionalen Medien ist, dass es in grossen Städten oder in Ballungszentren funktioniert. Also auch Finanz, es geht immer um finanzielle, journalistisch funktioniert es ja überall. Es gibt überall genug spannende Geschichten. So. Und in einer Demokratie, im Föderalismus braucht es auch überall. Aber finanziell, also wir sehen, unser Modell funktioniert in Zürich. Also wir wirtschaften selber, wir haben bis vor kurzem nie grosse Förderung gehabt, also wir finanzieren uns komplett selber, also es funktioniert so, mit Aufwärtstendenz. Aber ich glaube auch, dass unser Modell in einer Randregion nicht funktionieren würde. Also Lokalmedien können sich irgendwo auf dem Land, kleinere Sprachregionen, können die sich nicht selber finanzieren. Dort bin ich mit ihm einverstanden. Also dort gibt es ein Problem und dort muss irgendjemand einspringen Und ich glaube, es wird der Staat müssen sein, der dort die Medienförderung betreibt.
Können wir vielleicht auch noch auf das? Die Finanzierung würde mich noch wundern, du redest von unserem Modell oder von eurem Modell. Das Finanzieren von glaubwürdigen Informationen läuft, habe ich jetzt gemeint, vor allem über Abos. Ihr seid aber kostenlos mit euren Informationen. Du hast auch mal gesagt, Journalismus ist ein öffentliches Gut. Wie kann denn das aufgehen?
Also ich glaube, Journalismus muss ein öffentliches Gut sein in einer Demokratie, weil wir brauchen eine informierte Gesellschaft und dann braucht es Informationen dazu und das sollte nicht in erster Linie etwas sein, ein Produkt sein, das man verkaufen will. Und ich glaube übrigens auch nicht, bis auf wenige Ausnahmen, dass man je Journalismus verkauft hat. Also man hat immer irgendwie noch in den Zeitungen zum Beispiel nebenan Werbung platziert. Dort ist das Verhältnis früher so 60-40, also von den Einnahmen 60% Werbung, 40 Abos. Und dort hat man eher auch eine Gewohnheit verkauft oder ein Zugehörigkeitsgefühl. Die NZZ unter dem Arm ist ein Statussymbol. So. Also ich glaube, dass man tatsächlich journalistische Inhalte gegen Geld an ein Publikum verkauft und sich das selber deckt, gibt es eben bis auf ein paar wenige Beispiele nicht. Und bei uns ist das Geschäftsmodell, was die Einnahmen aus dem Publikum betrifft, ist, glaube ich, hauptsächlich Identifikation. Also man findet, es ist wichtig, dass es das gibt. Man findet es ist unterstützenswürdig. Man ist froh, dass einem jemand Orientierung gibt. Journalismus mit Haltung zuverlässig liefert, ohne grosses Primborium, ohne zu spammen von News, aber auch nicht irgendwie nur alle zwei Wochen Hintergrundtext liefern. So. Und das überzeugt offenbar die Leute.
Auch nicht der Empörungsjournalismus.
Genau. Manchmal schon ein bisschen. Gehört auch ein bisschen dazu. Genau, so Spurbau.
Aber Identifikation ist ja noch kein Kapital, oder wirst du das
widersprechen? Aus dem heraus werden die Leute überzeugt, zum Zahlen. Also wir haben bei uns, was wir sehen, das ist seit Jahren stabil, jede 10. Mailadresse, die wir sammeln, wird zu einem zahlenden Member, wow, wenn wir es bei uns nennen. Eben, man hat keinen einzigen Vorteil. Früher hat man als Member noch Vergünstigung gehabt bei unserem Shop oder gratis Eintritt an Veranstaltungen und so. Das haben wir dann irgendwann abgestellt und die Zahlen sind nicht eingebrochen. Also die Leute sind nicht, logischerweise werden sie nicht Member wegen 15% Rabatt im Shop. Und auch nicht 20 Franken Eintritt in eine Veranstaltung. Das ist nicht der Grund, warum man denkt, da werde ich jetzt Mitglied. Sondern einfach, weil man es unterstützen und ermöglichen
will. Und weil einem Demokratie, wo Journalismus eine maßgebende Rolle spielt, am Herzen liegt. Also ihr sprecht vor allem auch, vielleicht auch gebildete Menschen an, oder wirst du dem auch widersprechen?
Das ist ein schwierig zu sagen, da haben wir keine klare Untersuchung. Also wir sprechen sicher Leute an, die Deutsch lesen können. So. Also das ist das Hauptkriterium. Sonst, also wir sind sehr stark aktiv auf Social Media, versuchen dort die Leute zu uns zu holen. Also namentlich Instagram im Moment, früher noch mehr Facebook. Wir geben uns auch grosse Mühe, um zugänglich zu schreiben. Also möglichst keinen Fachbegriff zu verwenden, keine komplizierten Schachtelsätze. Also
einfache Sprache?
Ja, das nicht gerade. Aber so ein bisschen, wir versuchen zugänglich zu sein in unserem Format. Eben dazu gehört aber auch, dass wir keine Paywall haben. Also, dass wir nicht Leute ausschliessen, die nicht wollen oder können sich ein Abo leisten. So, wir sind eigentlich offen, aber es ist gut möglich, dass auch gerade bei vielen politischen Themen sich allenfalls eher ein bildendes Publikum an uns wendet.
Also ihr lebt eigentlich von den freiwilligen finanziellen Beiträgen von einem treuen Publikum?
Ja, zu einem Teil. Das macht etwa ein Drittel der Einnahmen aus. Und dann ein grösserer Drittel sind Werbeeinnahmen. Das steigt bei uns auch extrem stark. Also wir sind über Wochen ausgebucht mit unseren Werbeplätzen im Newsletter. Auf der Webseite macht heutzutage fast niemand mehr Werbung. So. Also das ist ein mega wichtiges Standbein geworden. Das hätten wir vor 10 Jahren nicht gedacht, dass Werbeeinnahmen so wichtig werden sein. Und dann ein dritter Teil, das ist noch, nennen wir Civic Media, das sind viele Veranstaltungen, Fokusmonate, also wo wir ein Schwerpunktthema setzen, dann Veranstaltungen zu organisieren. Und dort nicht mit Ticketeinnahmen, das macht nicht viel aus, aber Sponsoring rund um die Veranstaltungen herum, von Verbänden, Unternehmen und so weiter. Das sind so unsere 3 Einnahmequellen. Und ich glaube, das macht es auch ein bisschen aus. Also das macht Stabilität aus, dass man nicht nur auf etwas setzt, wenn man nur auf Mitgliedschaften setzt oder auf Abos, ist man dort abhängig. Also man muss nicht mehr schauen, dass man das Publikum nicht zu fest vergrault. Wenn man nur auf Werbung setzt und dann gibt es eine Wirtschaftskrise, ist man auch eher nicht so gut da. Also wir versuchen wirklich so mit verschiedenen Standbein, uns finanziell stabilisieren, und das klappt ganz gut.
Und es scheint tatsächlich wirklich entgegen dem Eindruck von Mark Walder, CEO von Ringier, ein Trend da zu sein. Man will lokale News. Es braucht die News. Die sind verschwunden in vielen grossen Konzernen, wo nicht mehr gross Wert drauf legen, weil es halt kein Cash-Cow ist. Du hast vorher gesagt, aber wie erreicht man denn die Leute auf dem Land? Ihr seid ein urbanes Medium. Eben, wir haben gesagt, Baschur, Hauptstadt in der Städte Basel-Bern funktioniert, in Winti jetzt auch. Und es gibt wahrscheinlich noch andere. Wie kann man dann das Publikum auf dem Land erreichen? Das ist ja ganz wichtig, weil wenn man über Abstimmungen und Wahlen redet, dann hat ja das Land dann schon ein grosses Wörtchen mitzureden, wenn man wieder an die demokratischen Verhältnisse denkt.
Ja, definitiv. Aber ich bin jetzt kein Experte, wie man auf dem Land Journalismus macht, sondern wie man es in der grössten Stadt der Schweiz macht, mit hohen Löhnen und hohen Werbebudgets. So.
Keine Ehrgeiz, das Land will zu erreichen mit gutem Journalismus.
Jein. Vielleicht komme ich gerade noch dort darauf zurück. Ich glaube aber tatsächlich, wie man die Leute erreicht mit Journalismus, ist auf dem Land nicht anders als in der Stadt. Also ich würde es jetzt dort, wenn ich die Aufgabe hätte, auf dem Land eben Journalismus verbreiten, würde ich das gleich machen wie da. Also ich würde im Moment stark auf Newsletter setzen. Das sind die Kanäle, die noch wachsen. Also eben Mail, obwohl es so ein uraltes Medium eigentlich ist. Aber ich habe meine Mailadresse, seit ich 16 bin. Also mehr als mein halbes Leben. Das bleibt einfach. Also dort, und man kann ein Mail verschicken, das ist quasi ein Push. Die Leute müssen es nicht holen, sondern ich kann es zustellen. Das ist sicher ein wichtiger Faktor. Also das würde ich auf dem Land genau gleich machen. Und so kommt die Information zum Leser und der Leserin. Ich glaube, auf dem Land ist die Finanzierung sehr viel schwieriger, weil die Zielgruppengröße viel kleiner ist. Dann ist es für Mitgliedschaften und Werbetreibende weniger spannend. So. Mhm. Und eher gibt es, das Land zu erobern von der Stadt. Also ich glaube, es gibt überall, wo man als Zürcher angeht, gibt es einen Anti-Zürich-Reflex.
Also du wärst der falsch, meinst du?
Vielleicht, also zumindest fürs Gesicht nach außen, aber also weitere Regionalmedien tatsächlich auf dem Land, das haben wir keinen Ehrgeiz, nein. Aber wir haben vor einem knappen Jahr, im Juni, haben wir den 6-Brief noch lanciert. Das ist ein Newsletter für die ganze Deutschschweiz. Und das ist überregional mit nationalen Informationen. Und dort haben wir auch Leute, die halt nicht in der Stadt wohnen, die das lesen. Und es funktioniert genau gleich. Also wir bewerben den über Instagram, Facebook und dann haben wir die Leute im Newsletter. Und das ist sehr ein erfolgreicher und stark wachsender Kanal.
Also wir haben eine Analyse, dass auch die Leute auf dem Land gerne lesen?
Wir haben eine Analyse, wo die Leute wohnen. Also sie geben das an, aber mehr auf Kantonsebene und nicht auf Stadtebene. Ich gehe jetzt schon davon aus, dass dort auch der grosse Teil in den urbanen Ballungszentren wird leben. Aber wir haben schon auch, also wir haben Leute im Jura, wir haben Leute halt eher in ländlichen Kantonen, die das lesen. Und es ist durchaus interessant, auch für Leute, die auf dem Land leben. So.
Ja, jetzt sagst du, hast ja vorher auch nebenbei erwähnt, dass wenn man die Leute auf dem Land erreichen will, dass der Staat wahrscheinlich dann oder die öffentliche Hand sich irgendeiner Form muss beteiligen. Da beißen sich Politiker seit vielen Jahren aus, wie man dann das macht, ohne dass die Medien dann ihre Unabhängigkeit verlieren. Und so ganz ohne Fördermittel geht es auch bei Zürich.ch nicht. Ihr seid jetzt sehr stark gefördert worden von dem sogenannten Media Forward Fund. Das ist ein Zusammenschluss von Stiftungen, die eben genau Medien und insbesondere auch Lokalmedien unterstützt. Das ist ein Stiftungszusammenschluss im Dachraum Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch Schweizer Stiftungen daran beteiligt sind. Die haben euch jetzt, sage und schreibe, 400'000 Euro gesprochen, das war Ende 2024, damit ihr mit Workshops, also habe ich gelesen, mit Workshops und Prototypen könnt herausfinden, wie ein hyperlokales Nischenthema den Vertriebskanal zur Mitgliedschaft kann vergrössern kann. Sag uns doch einmal schnell, wie macht ihr das und wie sind ihr dazu gekommen, dass ihr so einen grossen Förderbeitrag reinholen konntet?
Es ist tatsächlich jetzt 11 Jahre. Zürich.ch ist die einzige substanzielle Förderung, die wir bekommen haben. Wir haben am Anfang eine AG gegründet und als AG ist man für viele Stiftungen dann aussen vor und sie wollen einem nicht finanzieren, das hat mich lange genervt. Inzwischen bin ich aber eigentlich stolz darauf, weil es hat uns, oder bin ich froh darum, weil es hat uns dazu gezwungen, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und ich glaube, das ist das Einzige, was nachhaltig ist.
Dann beißen sich ja alle Medien aus, ein gutes Geschäftsmodell zu finden.
Ja, und es ist halt einfacher, sich auf Stiftungen zu berufen und finden, die müssten einem doch finanzieren. Ich finde schon auch, Stiftungen können auch zum Teil noch mehr machen oder wollen sich auch die Finger nicht verbrennen, obwohl sie auch von Journalismus profitieren würden. Es gibt ein paar andere positive Beispiele natürlich auch. Aber es ist trotzdem, es ist sicher besser, wenn man eigene Geschäftsmodelle entwickelt, statt abhängig ist von einem Stiftungsrat, der alle paar Monate dann Daumen auf oder Daumen runter macht. So. Darum, das hat bei uns recht gut funktioniert. Wir sind dann ein paar Jahre, haben wir Break-Even geschafft. Nach ein paar Jahren auch Verlust, was immer mega eng war. Und dann ist eben der neue Fördertopf ins Leben gerufen worden, vom Media Forward Fund. Das erste Mal mit substanziellen Beträgen und eben auch explizit eine Geschäftsmodellförderung. Also es geht darum, dass Medien, die gefördert werden, halt sich können nachhaltig selber aufbauen. Es ist nicht eine Journalismusförderung für eine Recherche zum Beispiel. Es ist auch nicht eine strukturelle Finanzierung an die Miete und an die IT, sondern wirklich, es geht darum, um das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln.
Also es ist eigentlich ein Anschub, Förderung, dass das Geschäftsmodell nach ein paar Jahren dann selber funktioniert.
Genau, also es ist nicht eine Anschubfinanzierung im Sinne von etwas von Grund auf neu aufbauen, sondern Medien, die es schon gibt, aber eigentlich den nächsten Schritt müssen können machen, eben um nachher auch nachhaltig hoffentlich können weiterarbeiten können, um dort quasi den Boost zu geben dazwischen.
Und was ist jetzt genau euer Modell, das jetzt hier gefördert wird?
Genau, unser Modell ist, dass wir, also in Zürich ist die Wohnkrise seit Jahren die Bevölkerungssorge Nummer 1, das sagen auch immer wieder die Bevölkerungsbefragungen von der Stadt Zürich, also es schwingt oben aus zusammen mit Mobilität. Und wir beachten das Thema schon lange redaktionell und haben darum dann dort eingereicht bei Media Forward Fund, das Projekt, wo ein Teil zumindest vom Projekt ist, dass wir herausfinden, ob man kann rund um das Thema Community aufbauen mit einem wöchentlichen Wohn-Newsletter, mit redaktionellen Ressourcen noch mehr auf dem Thema und so eben Gruppen zu bilden, Community zu bilden und die dann auch zu zahlenden Mitgliedern können zu konvertieren. Und das Projekt läuft jetzt noch. Das läuft noch bis Ende 2026 oder noch ein bisschen 2027 rein. Im Moment sind wir eigentlich überall gut auf Kurs soweit.
Das heisst,
wir haben schon sehr viele Mailadressen gesammelt, wir haben schon einige neue Mitglieder gesammelt. Aber es ist noch zu früh, um jetzt ein Fazit zu ziehen. Aber tatsächlich ist es für uns ein schöner Betrag. Also es sind eben für zwei Jahre 400'000 Euro. Und bei uns Jahresbudget war letztes Jahr ein bisschen über 1 Million. Und jetzt sind es 1,6 Millionen. Und da sieht man auch so ein bisschen die Grössenordnung. Es ist zwar ein guter Betrag, aber es ist nicht ein Substand. Also wir sind jetzt nicht komplett abhängig von dieser.
Und das läuft ja dann auch aus, also ihr müsst euch dann wieder selber, also so wie ich jetzt rausgehört habe, ist es jetzt noch nicht das Businessmodell, wo ich könnte sagen, das ist es jetzt und mit dem werden wir die nächsten Jahrzehnte gut fahren.
Also ich glaube nicht, dass wir allein mit dem Wohnthema und dem Wohnbrief werden können, unsere Einnahmen generieren, aber das Modell, das bei uns funktioniert, ist schon Newsletter pushen, dort sind wir auch, also im Zürich Briefing haben wir im letzten Jahr von 15'000 Subscriber auf jetzt knapp 34'000 Subscriber, mehr als verdoppelt. Mhm. Und dort merkt man eben, jede 10 Mailadresse wird Member. Also das ist sicher ein Modell, das funktioniert. Dort rein auch die Werbeeinnahmen erhöht sich natürlich mit zusätzlicher Reichweite. Also das sage, ist das Modell, das funktioniert.
Ihr packt die Leute durch ein bestimmtes Thema, oder? Also das, so könnt ihr die Leute irgendwie greifen und lustig machen und aber es dann auch schaffen, sie an der Stange zu behalten.
Genau, also das hat schon auch, also warum, dass wir uns auch irgendwann dann vor ein paar Jahren auf das Wohnthema so fokussiert, und das ist schon der Grund gewesen, haben wir gemerkt, haben, mit einer kleinen Redaktion, damals noch vielleicht 3-4 Leute, jetzt sind wir zu 8. Damals haben wir gemerkt, wir können niemals alle Themen abdecken, die in dieser Stadt passiert. Und das heisst, entweder, also positiv formuliert, sind wir eine Wunderbox, weil die Leute nicht wissen, was morgen erscheint, und negativ formuliert heisst, es ist auch komplett willkürlich, welche Themen bei uns kommen. Und dann haben wir nach und nach thematisch immer mehr fokussiert. Wir haben irgendwann eine Kultur weggestrichen. Ich fand, das können wir nicht auch noch leisten. Inzwischen ist es wieder drin. Und so haben wir dann irgendwann gefunden, ja, also wir müssen uns auch an den Sorgen von der Zürcher Bevölkerung orientieren. Das ist das Wohnthema. Das heisst, wir machen das zu unserem hauptredaktionellen Fokus. Und das hat sich extrem bewährt und ausgezahlt. Also wenn man jetzt in Zürich jemanden fragt, welches Medium kümmert sich am meisten um die Wohnthematik, dann sind wir das.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Also, wenn du etwas über das Wohnen wissen willst, musst du einfach Zürich abonnieren.
Genau. Kann man sagen. Ja. Zum Teil gibt es Leute, die sagen, es ist fast ein bisschen zu viel Wohnen.
Ja, jetzt ist es ja auch so, oder? Also, das Thema beherrscht ja nicht nur noch, also man kann mitnichten mehr von einem hyperlokalen Nischenthema reden. Wohnungsnot, Wohnraumnot ist ein Thema, das national ein Riesenthema geworden ist inzwischen. Das ist damals, als ich es lanciert habe, vielleicht noch nicht so offensichtlich gewesen. In jeder Stadt ist es ein Riesenthema und Politik ist aufgumpert und hat mit x verschiedenen Initiativen und Vorschlägen Rezepte auf Lager. Also ihr werdet wahrscheinlich jetzt dann auch nicht mehr die alleinigen Beherrschende sein über das Thema. Heisst das, ihr müsst euch alle paar Jahre ein neues Schwerpunktthema suchen, wo ihr wieder könnt beweisen, dass man ohne euch nicht kann sein kann?
Ich glaube, wir müssen es einfach halt am besten machen. Und das ist eine grosse Herausforderung. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen, aber das müsste eigentlich der Anspruch sein. Ich glaube, wenn man das Thema ständig ändert, obwohl es immer noch Bevölkerungssorge Nummer 1 ist, dann schreibt man irgendwann dann oder berichtet man an den Leuten vorbei. Und das ist sicher gefährlich. Was ein bisschen das Thema ist vielleicht, dass man immer wieder einen neuen Zugang finden muss. Das haben wir auch, wo die Klimakrise ist auch mal ein grosses Thema gewesen, ist jetzt recht verschwunden, aber damals mit der Klimabewegung.
Dort hat Fridays sich vor allem die Republik einen Namen gemacht,
genau.
Mit dem Klimalabor.
Mhm. Wir hatten dort auch mal für 2-3 Jahre eine Klimaredaktorin gehabt, die sich explizit um das kümmert hat, auch einen separaten Newsletter dazu. Und dort haben wir auch gemerkt, das ist es ist ja eigentlich, die Fakten sind auf dem Tisch und trotzdem muss man jede Woche oder immer wieder halt darüber berichten, obwohl sich eigentlich nichts verändert an der Systematik. Und dann immer wieder einen neuen Zugang zu finden, das ist eine rechte Herausforderung. Und das ist jetzt bei der Wohnkrise auch. Also eben, es ist omnipräsent, auch die anderen Medien berichten vermehrt darüber. Eben national ist es zu einem Thema geworden. Und wir können schon, also wir merken auch, wenn wir 5-mal über eine Lehrkündigung berichtet, dass das ganze Quartier oder die ganze Siedlung raus muss. Beim ersten Mal Sugushäuser gibt es einen riesen Aufschrei und beim vierten Mal kennt man es halt.
Fangen sogar an gähnen, oder?
Genau.
Also das ist schon ein bisschen Gefahr.
Genau.
Also, es geht eben, ihr macht nicht Empörungsjournalismus, sondern eben Schwerpunktthemenjournalismus. Was ist das nächste Thema, wo euch quasi so unter den Nägeln brennt, wo ihr wollt breit fahren?
Also was wir jetzt dran sind, ist, seit ein paar Wochen haben wir Daten vom Zürcher Grundbuch. Ein Datensatz mit allen 40'000, also wir haben 40'000 HTML-Files und wir wissen, wem welches Grundstück gehört und können das jetzt systematisch auswerten. Wir haben jetzt schon die ersten Artikel dazu gemacht. Zum Beispiel haben wir herausgefunden, dass der mutmaßliche AfD-Finanzierer, der Henning Conley, der grösste private Bodenbesitzer ist in der Stadt Zürich mit über 1'200 Wohnungen.
Das hat recht
Wellen geschlagen, genau. Das ist in Deutschland, Spiegel und so, anderen Medien gross aufgegriffen worden. Das war recht cool gewesen, so. Also zu merken, ja, Recherche löst etwas aus.
Also der Spiegel hat euch zitiert?
Wir haben sogar die Geschichte zusammen gemacht mit dem Spiegel. Wow. Wir sind auf den Spiegel zugegangen und gefunden, da könnt ihr euch auch interessieren.
Chapeau.
Danke, ja. und ja, dort hat es jetzt natürlich noch weitere Geschichten. Also ich glaube, aus diesen Grundbuchdaten, das ist jetzt eben zum Beispiel ein anderer Zugang, wo man kann systematischer analysieren, wie eigentlich da die Machtverhältnisse sind im Zürcher Bodenmarkt. Und so, das ist jetzt etwas, was sich die nächsten paar Wochen, Monate beschäftigen wird und dann müssen wir es immer weiter drehen. Aber dass das Wohnthema, die Wohnkrise uns bald wird als Thema verlassen, glaube ich nicht. Jetzt haben wir ja gerade die neue Bau- und Zonenordnung in Zürich, die jetzt sicher die nächsten paar Jahre wird zu reden geben, politisch auch. Das wird das grösste und das wichtigste Geschäft von der neuen Legislatur in der Stadtpolitik. Also wir haben sicher genug zu berichten.
Also das Wohnen bleibt noch ein wichtiges Thema und wird so schnell nicht erschöpft sein. Was treibt dich eigentlich am meisten an oder mehr an? Ist es so der Kick, der Erste sein mit der geilsten Geschichte, was der Journey halt so ausmacht? Oder ist es vor allem auch der Beitrag, etwas für die Demokratie zu tun, für die Meinungsbildung der Menschen?
Ja, nicht nur das Zweite, logischerweise, aber schon auch. Also es ist sicher die Überlegung oder die Motivation damals vor 11 Jahren war, für junge Leute oder jüngere Leute ein lokaljournalistisches Angebot zu machen, weil es nichts gegeben hat und das ist jetzt immer noch der Fall. Also natürlich gibt es Kanäle von den anderen Medien, die sich eher an Jüngere richten, aber so als gesamtes Medium an quasi die Millennials und vielleicht Gen Z auch noch ein bisschen, versuchen wir auch noch mitzunehmen. Also ist immer noch der Anspruch, dort einfach auch zugängliche Informationen und Hintergründe zu liefern. Aber natürlich wollen wir auch die coolste und die beste und die schnellste Geschichte machen. Wir sind kein Newsportal, also den Tramunfall werden wir nie bei uns haben und auch nicht als Erstes. Aber auch zum Beispiel, also im März sind ja auch Wahlen in Zürich und dort haben wir auch einen Ticker gehabt, sind 5. im Stadthaus unterwegs gewesen. Also wir haben schon dann auch den Anspruch, schnell und gut zu informieren.
Und über substanzielle Themen in Zürich berichten. Du hast vorhin junge Leute angesprochen. Du selber bist 37, ist das richtig? Habe ich richtig gezählt? Ich würde jetzt mal sagen, ich bin ein bisschen älter als du, darum würde ich dich immer noch zu der jüngeren Generation, aber auch nicht mehr ganz zu der jüngsten Generation zählen. Aber du willst die jüngere Generation ansprechen. Das Konsum- und das Leseverhalten oder das Loseverhalten, man kann ja mittlerweile heute auch viele Medienberichte auch hören, hat sich grundlegend verändert, auch dank oder gerade vor allem wegen Social Media. Was machst du anders oder wie gehst du anders an die Zielgruppe als jetzt deine journalistischen Vorgänger?
Das ist noch schwierig zu sagen, weil ich nie früher geschafft habe.
Aber du hast vielleicht noch das Rüstzeug so ein bisschen mitbekommen von älteren
Kollegen? Nein, also während dem Studium habe ich mit meinem besten Freund eine Printzeitung gemacht, eine Printmonatszeitung, die Perspektive hat die geheissen. Das haben wir aber auch einfach uns selber beigebracht und gemerkt, Print ist mega teuer wegen dem Druck und dem Versand und aufwendig und langsam. Und dann habe ich eben das Praktikum gemacht bei Watson, wo eh alles neu hat wollen machen, gerade dort am Anfang.
Junge Crew gewesen,
genau, ja. Schon auch mit Leuten mit Erfahrung, klar. Aber so wirklich, dass die Abläufe aus einer klassischen Printzeitung oder grossen Konzernen mit Jahrhunderte alten Prozessen, die da laufen, das habe ich halt nie erfahren. Darum ich kann nicht wirklich sagen, was wir anders machen. Ich kann nur sagen, wie wir es machen.
Und wie du würdest konsumieren, wie du als Konsument
genau. Gerne ja. Und ich glaube schon, dass viel über die Verbreitungskanäle, dass das wichtig ist. Also, dass man halt dort ist, wo die Leute sind, so. Zum Beispiel Social Media, dass man sich aber auch schnell adaptiert. Also, wir sind dann eben damals 2016, etwa 80% vom Traffic ist über Facebook gekommen. Und Facebook über Nacht Algorithmus geändert und eigentlich alle Medien rausgeschmissen, mehr oder weniger, oder die Reichweite abgestellt. Und dann haben wir gemerkt, ja, sich abhängig machen von so einer Plattform ist keine gute Idee. Wir müssen anfangen, Mailadressen zu sammeln. Weil dann haben wir einen direkten Zugang. Und dort sind wir einfach, mit solchen Sachen sind wir einfach schnell. Also wir sind, versuchen wirklich halt aus unserer eigenen Erfahrung oder aus dem eigenen Nutzungsverhalten können wir Sachen ausprobieren, testen, auch wieder abstellen. Und vieles geht, glaube ich, auch über einen Stil, über eine Sprache, über den Zugang zu einem Thema. Also man kann über jedes Thema kann man verschiedene Zugänge wählen.
Also wie würdest du ihn beschreiben? Man geht nicht persönlicher mit der Leserschaft? Oder
also was sicher Stil anders? Wichtig ist bei unseren Newslettern, warum die so gut funktionieren, ist schon das Persönliche. Also man hat in jedem Newsletter oben drin ein Foto vom Autor oder der Autorin, dann heisst es «Guten Morgen, Karin». Und dann zugängliche, charmante Sprache, vielleicht sogar ein Witz, wobei ein Witz geschrieben im Newsletter nicht immer ganz einfach ist.
Ja, Ironie ist schon immer schwierig genau. Im Journalismus.
Genau. Aber schon so ein bisschen persönlicher Touch, so dass, dass man nicht das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich mich wieder informieren, Journalismus als Pflichtübung quasi, dass ich Bescheid weiss, sondern es soll das Gefühl auslösen, ah, es ist ein neuer Newsletter von Zürich.ch, ich freue mich darauf, den zu lesen.
Ein Erlebnis schaffen.
Irgendwie, ja, genau, dass man sich aufgehoben fühlt, dass man mitgenommen wird, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja.
Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich bin im Beirat, muss man vielleicht sagen, von Vinti.ch, wo ja Zürich.ch mit engagiert ist, das Online-Portal. Und in diesem Beirat hat es auch so ein bisschen altgediente oder sehr erfahrene Journalistinnen und Journalisten, ich will mich gar nicht, also die bringen sehr viel rein, auch Wissen. Und beißen sich aber oft ein bisschen Zähne aus an diesem neuen Journalismus. Das kann man doch nicht machen, so persönlich. Das ist ja nicht genug Distanz und so. Muss man sich von so alten Mustern verabschieden? Oder anders gefragt, ist es ein Fehler, dass immer noch sagen wir, ältere Generationen am Drücker sind, wenn es um Publizismus geht? Weil die verstehen gar nicht mehr, was die Jungen eigentlich möchten.
Ich glaube nicht, dass es eine Altersfrage ist und ich glaube auch nicht, dass man die Erfahrung einfach so kann als jetzt heutzutage falsch wegschieben, sondern es soll einem ja vielleicht zum Reflektieren anregen. Wenn zu, eben also eine gewisse Distanz als Journalist oder Journalistin ist sicher wichtig, sonst ist es unprofessionell. Also man sollte sich nicht identifizieren mit einer Sache, aber dann, wie man es erzählt, dass man eine Geschichte persönlich kann erzählen, ohne dass man sich selber als Person in die Geschichte hineinbewegt. Das ist, glaube ich, schon im Moment das, wo viele traditionelle Medien eher nicht so gut machen und die jüngeren Medienvorbilder oder die jetzt gut funktionieren, halt sehr gut machen.
Mhm. Du hast noch Algorithmus erwähnt. Eben, ihr habt euch nicht abhängig machen davon. Und trotzdem, auch Insta ist ein Thema und das operiert stark mit Algorithmen. Wie steuert man dann seriöse Informationen über so Kanäle wie Insta, trotz diesen Algorithmen, die euch nicht in die Hand spielen?
Das ist eine sehr grosse Frage, wo ich leider die Antwort nicht darauf habe. Aber wir versuchen, die Kanäle so zu nutzen, dass sie uns, falls sie uns eines Tages abstellen, dass wir dort nicht zu viel verlieren. Also natürlich verlieren wir viel. Wir haben jetzt über 50'000 Follower, glaube ich, auf Instagram. Wir haben dort recht Reichweite. Mit gewissen Inhalten geht man dort um. Also man ist sichtbar und so weiter. Klicks von Instagram auf die Webseite sind bei unter 2%. Also es ist für eine Sichtbarkeit zwar sehr wichtig, weil fast alle sind auf Insta, aber wirklich den Weg zu uns auf die Webseite machen die wenigsten. Also wir nutzen Instagram vor allem auch zum Mailadressen sammeln. Also dort mit Videos und Ads versuchen wir halt, die Leute so zu uns zu bringen. Also
Werbung.
Genau. Ja. Weil eines Tages wird uns Instagram rausrühren.
Oder
warum? Das wird, also es wird passieren, dass die irgendwie den Algorithmus ändern und keine Medien mehr drauf sind oder dass
also
die Leute abwandern.
Also du denkst jetzt, weil die Tech-Oligarchen plötzlich finden, Demokratie ist ein Seich von diesen Herren in Übersee.
Okay. Ich weiss nicht, was wird passieren, aber noch jede von dieser Plattformen ist irgendwann verschwunden. Eben Facebook ist in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, kommt jetzt wieder zum Teil, habe ich so ein bisschen mitbekommen, muss vielleicht auch wieder mal reinschauen. Twitter ist ja einfach auch ist riesig gewesen, ist jetzt komplett bedeutungslos geworden. Ich weiss nicht, warum das bei Instagram anders sein sollte. Oder es kommt etwas Neues, wo dann eben alle Leute einfach zum Neuen gehen.
Blue Sky, wo aber
ja,
auch nicht so durchschlagend ist.
Ja, genau. Mastodon auch. TikTok ist jetzt irgendwie wichtig geworden. So. Also ich glaube, einfach sich abhängig machen von diesen Plattformen ist gefährlich.
Mhm.
Und darum versuchen wir es so zu nutzen, halt, dass wir die Leute irgendwie zu uns überzeugen können.
Also ich sehe, Simon Jacobi, danke vielmals für deinen Einblick, den du uns gegeben hast. Man muss agil bleiben, man muss immer 3 Schritte vorausdenken, unabhängig bleiben, nicht nur in der Berichterstattung, sondern auch, wenn es ums Geschäftsmodell geht. Jetzt, eben, du bist Journalist, ich selber bin ja auch Journalistin und ich weiss, dass man eigentlich immer ein bisschen Journalist ist, auch wenn man in die Ferien geht oder wenn man frei hat. Nichtsdestotrotz, wenn du mal nicht die journalistische Brille noch hast, was macht denn Simon Jacobi in seiner Freizeit?
Ja, die Hobbyfrage auch immer wieder. Und ich bin
oder kannst du, vielleicht anders gefragt, ein bisschen interessanter gefragt, kannst du überhaupt unjournalistisch durch die Welt laufen?
Ja, das geht schon, ja, weil ich sage auch immer wieder den Satz, dass ich auch Journalist bleiben und Unternehmer geworden bin. So. Und ich würde eigentlich gern je länger, je mehr wieder mehr Journalist werden. Und es ist schon so, wenn ich mal Zeit habe, eine Weile lang, um mehr journalistisch zu arbeiten, dann eben bleibt das Denken oder kommt das Denken auch stärker und dann sieht man überall Geschichten oder findet etwas spannend, genau das, was du jetzt beschrieben hast. Aber das, ich kann das schon auch abschalten. So im Alltag, am Abend, Wochenende ist es manchmal schwierig, aber wenn ich mal ein bisschen Ferien habe, jetzt dann in ein paar Tagen, dann geht es nicht lang und dann bin ich weg. Ja.
Mhm, kannst abschalten. Ja. Wann hast du deine letzte Story geschrieben, wo du stolz bist drauf?
Tatsächlich heute.
Ah.
Und zwar eine Kombination von 2 Themen, die ich vorher erwähnt habe. Und zwar einerseits die Bau- und Zonenordnungsrevision, die aufliegt, und gleichzeitig Grundbuchdaten. Also das haben wir übereinander gelegt, zusammen mit dem Recherchekollektiv WAF. Und haben herausgefunden, wer am meisten würde profitieren von dieser Aufzonung, also welcher Boden am meisten würde an Wert gewinnen. Und das sind vor allem Swiss Life, UBS und andere Grosskonzerne und eben nicht Genossenschaften zum Beispiel. Und das ist sehr spannend. Es ist auch ultra kompliziert mit diesen Daten und mit Sonderbauvorschriften, Gestaltungsplan, Arealbonus, was weiß ich alles. Aber das ist schon so etwas, wo zwar am Schluss, es ist so ein bisschen sehr schwierig, um das dann nicht technisch zu formulieren. Ich glaube, das Resultat ist wichtig. Aber es war nicht ganz einfach, das irgendwie gut umzusetzen.
Wow, da wirst du zum Immobilien-Spezialist, Grundstück-Spezialist auf dem Platz Zürich. Vielleicht der Information halber, wir zeichnen ja die Aufnahme auf. Also wenn du sagst, du hättest gerade heute die Story geschrieben, es ist heute der 14. April. Allerletzte Frage, Simon. Was hast du für Träume? Bist du, bleibst du Journalist und Medienunternehmer? Oder, ja, du bist ja weh, sagst ja, am Anfang hast du gesagt, sagst du so ein bisschen das Ganze reingeschlittert. Zum Glück, kann man sagen. Es ist eine spannende Geschichte daraus geworden. Kann dir das wieder passieren, dass du per Zufall etwas reinschlitterst, dass dir etwas zufällt und du ganz neue Wege gehst?
Also mein Neujahrsvorsatz für dieses Jahr, ich habe eigentlich nie Vorsätze, aber für dieses Jahr war es, Nein zu sagen zu allem.
Zu allem?
Zu allem, nichts Neues anzufangen.
Okay.
Und jetzt habe ich gleich zugesagt zu diesem Podcast zum Beispiel.
Ich danke vielmals.
Hast mich verwünscht, ja. Darum, ich versuche eigentlich eher zu vermeiden, neue Sachen anzunehmen, weil es ist so ein bisschen, es droht ein bisschen zu verzetteln zum Teil. Ich habe gerne eigentlich meine Aufmerksamkeit so ein bisschen beieinander und können auch den Aufgaben gerecht zu werden. Aber durchaus kann es passieren, dass irgendetwas Neues, Spannendes kommt. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass ich, also ich bewege mich nicht weg von Zürich.ch, das ist schon so mein berufliches Zuhause. Ich identifiziere mich sehr stark damit. Wir haben ein sehr gutes Team, wenn das Modell funktioniert. Also es gibt keinen Grund zum Weggehen. Ich glaube, meine Rolle dort in diesem Konstrukt wird sich sicher ändern. Also ich würde gerne noch mehr journalistisch können arbeiten können.
Ah, nicht Verwaltungsratspräsident werden.
Also das bin ich ja schon.
Ah, das bist du schon.
Das bleiben, ja, aber operativ, unternehmerisch oder vielleicht auch die Chefredaktion ist vielleicht auch nach 11 Jahren einmal gut, wenn sich etwas ändert, so mittelfristig dort. Ja, also ich glaube, meine Rolle wird sich verändern, aber ich gehe nie nicht hin.
Okay, dann freue ich mich, weil dann kommst du ja wieder mal zum Podcast, zu der nächsten, oder eine der nächsten Folgen, werden wir dich da wieder zu Besuch haben, hier im Rosenhof übrigens, an der Weinbergstrasse in Zürich. Herzlichen Dank, dass du da gewesen bist und weiterhin viel Erfolg.
Danke vielmals, ich freue mich auf die nächste Folge.
Schön sind auch Sie wieder mit dabei gewesen beim Podcast Gesprächskultur, Gespräche mit spannenden Menschen, die unabhängig sind, die eine Haltung vertreten und zu der Meinungsbildung beitragen.